Ja, wir haben ja gestern dann begonnen, langsam uns um Ezechiel-Tempel zu nähern. Heute kommen wir wieder zu diesem Zerubabel-Tempel, der ja mit der erste Tempel war, wo das Heiligtum leer war. Und warum spielt das jetzt nochmal so eine Rolle? Es ist ja hochinteressant. Wisst ihr, man muss auch die Schattenbildlichkeit der Bibel ernst nehmen. Und wenn die Bibel etwas ganz seltsam darstellt für unser menschliches Empfinden, dann ist das immer höchste göttliche Weisheit. Ihr müsst einfach lernen, es zu sehen. Zum Beispiel, der Aufbau Jerusalems wird beschrieben im Buch Nehemia. Und dann kommt nur im Haggai 2,18, dass der Grundstock, das heißt das Fundament des Tempels von Zerubabel gelegt wurde. Und dann fällt etwas auf. Das ist ganz seltsam. Die Bibel verliert keinen einzigen Ton drüber, wie dieser Tempel aufgebaut wird. Das heißt, der Tempel spielt keine Rolle. Jetzt hast du plötzlich die Betonung mittendrin, wo es um den Tempelbau von Zerubabel geht, zeigt hier plötzlich die Bibel im Nehemia, es geht eigentlich um Jerusalem. Und jetzt haben wir ja gestern gesehen, dass wir die Steine des neuen Jerusalems sind und der Tempel des Heiligen Geistes eigentlich das neue Jerusalem ist. Jetzt hast du hier im Nehemia praktisch wieder diesen Aspekt des vollkommenen Opfers der Gemeinde Jesu, des Leibes Jesu Christi. Und zwar, du hast hier dann im Prinzip ebenfalls der Tempel des Heiligen Geistes, nämlich das neue Jerusalem. Jetzt kommt das Wichtige in unserem Ezechiel-Tempel. Wir gehen ja heute Abend, so Gott will, dann in Kapitel 40 hinein und beginnen dann wirklich den Tempel zu untersuchen. Da steht ja in Ezechiel 43, 10 bis 12, miss die Zahlen und untersuche die Ein- und Ausgänge. Und jetzt hier im Nehemia hast du das neue Jerusalem als Bild. Natürlich war es körperlich nur der Zerubabel-Tempel, aber bildlich gesprochen, in der Schattenbildlichkeit der Bibel hast du das neue Jerusalem und hier hast du genau das Gleiche, hier hast du die Tore, die Ein- und Ausgänge. Das spielt eine ungeheure Rolle für uns als Gläubige. Ich möchte nochmal betonen, in der Sekunde, wenn ich wieder geboren werde, in 1. Korinther 12, 13 steht, es werde ich in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich werde in den Leib Christi hineingefügt. Derselbe Sekunde bin ich ein Brett an der Stiftshütte mit Gold überzogen oder ein Stein des neuen Tempels, der lebendig ist. Ich bin ein Glied am Leib Jesu. Ich gehöre zu der Brautgemeinde. Das alles sind Bilder von der gleichen Vorgang. Ich gehöre zum Herrn Jesus und gehöre zu seinem Leib und gehöre zu diesem Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben ja gestern gesehen, dass die Bibel das griechische Wort Naos dafür benutzt und wie Paulus das benutzt. Das war mir einfach wichtig, dass man das erkennt. Und 1. Petrus 2,4 haben wir gesehen, dass Gott will, dass es lebendige Steine sind. In Offenbarung 21,2 haben wir gesehen, dass dieses neue Jerusalem eigentlich dann vom Himmel herabkommt, eigentlich die Gemeinde ist. Galater 4,26 sagt die Bibel sogar, Jerusalem ist unsere Mutter. Also es ist ungeheuer, was das für eine Rolle spielt. Und dann in Ezechiel 40, das hören wir heute Abend, siehst du, sie steht die Stadt auf einem hohen Berg, das ist die Jerusalem. Mittendrin dieser Aspekt-Tempel, also dieser Tempel, der ein Aspekt zeigt. Aber jetzt hier im Nehemia 3 hast du praktisch das Gesamte. Da hast du den Tempel des Heiligen Geistes, da hast du das neue Jerusalem hier dargestellt mit dem Aufbau der Mauern Jerusalems und da hast die Tore. Und die Tore müssen wir auch angucken, dann grenzen wir es nämlich ab für heute Abend. Weil heute Abend, stellst du fest, da geht es immer nur, wenn man es genau nimmt, um das Osttor. Aber ich sage es mal vorsichtig, das neue Jerusalem hat viele Tore, dieser Tempel des Heiligen Geistes. Und es ist wichtig, das zu sehen. Auch wichtig, Hebräer 11, 10, schon Abraham kannte dieses Haus. Und dann sagt Hebräer 3, 6, und ich denke, das ist der Schlüsselvers für Nehemia 3. Wenn man das nicht versteht, dann versteht man den Tempel des Heiligen Geistes nicht, dann versteht man Nachfolge nicht. Weil dort sagt, Schreiber vom Hebräerbrief, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir. Da stimmen wir alle zu. Wir gehören zu diesem Tempel des Heiligen Geistes, wir sind sein Haus. Aber es kommt eine Bedingung, Komma. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis ans Ende standhaft festhalten, so sind wir eben nicht der Tempel des Heiligen Geistes. Ganz klare Aussage. Und da geht's drum im Nehemia bei diesen Toren, das festzuhalten. Wir haben den Epheser 2 gelesen, von 19 bis 22. Wir sind dieses Haus. Beim Hesekiel kann man die Ein- und Ausgänge. Und wenn man das alles sieht, dann begreift man langsam, wie Gott in dieser Bildersprache diese Mosaiksteinchen zusammensetzt, um uns ganz langsam als Bibelleser dran zu gewöhnen, dass er uns mit jedem Buchstabe der Bibel, mit jeder Zeile letztendlich etwas zu sagen hat. Und es dreht sich alles um den Herr Jesus. Es dreht sich alles um das vollkommene Opfer in wunderbaren Bildersprachen. Man kann gar nicht satt werden von dem. Er sagt zum Beispiel in Psalm 48, Vers 13, geh rings um Zion, geht rings um sie herum, zählt ihre Türme und so weiter, beobachtet ihre Bollwerke, durchschreitet ihre Paläste. Also ich soll Zion umrunden. Und genau das machen wir heute Morgen. Wir gehen zum Tempel des Heiligen Geistes, wir gehen zum Neuen Jerusalem, umrundet es. Und mit der Zielsetzung und dem Wissen, andere Tore wie nachher bei Hesekiel. Aber wir müssen auch die Tore untersuchen. Mit dem haben wir das Bild. Wir kommen dann nur einmal zum Vergleich alter neuer Tempel, aber 41 ist dann wirklich Hesekiel dran. Und es fängt ganz einfach an in Kapitel 3. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich auf samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananel. Wisst ihr, da fällt was auf. Wenn das neue Jerusalem dargestellt wird in diesem Bild im Nehemia, dann siehst du immer, das sind Tore und Wachtürme. Also es gibt Eingänge und Ausgänge, wo du in Jerusalem rein und raus kannst, aber es sind Wachtürme. Das heißt, alles, was mit geistlicher Leben zu tun hat, hat mit Wachsamkeit zu tun. Der Jesus sagt ja in Lukas 21, 36, wachet und betet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Wir sollen wachen, vorsichtig sein, sollen beten, dass wir dieser ganzen Elendssituation der Endzeit entfliehen können. Und jetzt ist hier etwas Interessantes. Ich sage es einmal so. Wer in Christus ist, der ist in diesem neuen Jerusalem. Jetzt sagt der Herr Jesus, bleibet in mir. Das heißt, wenn du zum Beispiel eingehst durch eines dieser Tore und jeder von uns ist durch das Schaftor eingegangen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Das Schaftor, das erste Tor, steht für die Wiedergeburt. Das steht dafür, dass wir Jesu Schäflein sind. Er ist der Hirte, wir die Schafe. Wenn jemand wiedergeboren wird, geht er durch das Schaftor hinein ins neue Jerusalem. Jetzt bin ich in Christus. Aber jetzt sagt der Herr Jesus, bleibet in mir. Er sagt, wenn du nicht in mir bleibst, wirst du weggeworfen. Wirst du brennen. Also es geht darum, bei diesem ganzen Bild des Nehemias, wie bleibe ich in Christus, wie bleibe ich im Neuen Jerusalem, wie bleibe ich in dem Tempel, wie bleibt mein Herz ein Tempel des Heiligen Geistes? Also wie bleibe ich klar, wie bleibe ich im Geist, wie wandle ich im Geist, wie folge ich dem Lamme, wohin es geht? Und das Schaftor ist das Wichtigste, und was interessant ist, wisst ihr, wir müssen die Bibel ernst nehmen. Sie sagt nichts zufällig. Das Schaftor ist der Anfang. Und wenn ihr das alles in Ruhe euch anguckt, dann seht ihr, es ist der entscheidende Punkt in diesem ganzen Kapitel. Man muss das einfach sehen. In Vers 32 endet die Beschreibung des Nehemia, des neuen Jerusalems, schattenbildlich. Natürlich körperlich, da haben wir uns richtig verstanden, körperliche Wirklichkeit, der Tempel des Zerubabel, aber geistlich das neue Jerusalem endet, das ist da auch kein Zufall, endet mit dem Schaftor. Also es sind immer nur die Heiligen. Es endet wieder in 32 mit dem Schaftor. Und jetzt, wenn wir das angucken, wir haben diese Türme, wo man wachsam sein muss, jetzt müssen wir einfach gucken, was die Tore für eine Rolle spielen. Wisst ihr, ich kann durch die Tore reingehen und ich kann wieder rausgehen. Ich kann auch durch Schaftor, durch Wiedergeburt reingehen, ich kann auch wieder rausgehen. Wisst ihr, ich habe einen Bruder, ich erzähle euch das einfach, ich bin ein Praktiker. Theoretisch bin ich ein Bibelstudierer, aber praktisch muss ich es erleben. Ich habe einen Bruder, es war mein Timotheus. Ich habe den Aufbau, der war 15 Jahre, als er zum Glauben kam. Der war so brennend für den Herr Jesus, als er die Wiedergeburt erlebt hat und andere gesehen hat, hat Bibel in der Hand, ob man das machen muss, ist eine andere Frage. Dann hat er aus Begeisterung, dass er die andere Gläubige umarmen kann, er seine Bibel weggeworfen, ist dem um den Hals gefallen. Der hat gebrannt, wo er das erste Mal Jerusalem gelesen hat, das heilige neue Jerusalem, der war außer Rand und Band. hat dann Medizin studiert, war ein ganz einfacher Bruder, hat Gabe von Gott bekommen, so wie jeder sein Paket bei der Wiedergeburt bekommt, hat eine evangelistische Gabe. Wenn der Mann bei uns, wir haben missionarische Hauskreise, wir haben schon große Evangelisationen gemacht, haben alles aufgegeben, wir haben nur noch missionarische Hauskreise. Und da bekehren sich die Leute, da hat sich ganze katholische Schiene von katholischen Dörfern bekehrt. Und er war das Werkzeug Gottes, er hat evangelisiert, ganz einfach, aber das hat durchgeschlagen, er hat eine echte Gabe von Gott, er war ein Mann Gottes, der Gott gedient hat. Er ist durch Schaftor eingegangen, war Gottes Kind, dann ist er durch Schaftor wieder raus. Wisst ihr, was passiert ist? Da kam eine Lebenskrise. Dann ist etwas passiert, etwas Furchtbares. Dann kam ein Verführer, ein Archäologe, der heißt Israel Finkelstein, der ist aus Tel Aviv, der gehört zu einer gottlosesten Schiene. Ich habe das auch jetzt mit Israeli schon besprochen. Also sagen wir, die in Jerusalem, die drehen sich rum, wenn sie Finkelstein hören. Und dieser Finkelstein ist ein gottloser Mann, der alles, was biblisch ist, eigentlich in der Dreck zieht, nach meiner Überzeugung. Er wird sagen, ich beleuchte es wissenschaftlich, ich sage, er zieht es in der Dreck. Jetzt ist dieser Mann dem in die Falle gegangen, weil er inzwischen, zuerst Oberarzt, dann war er Professor an der Klinik, hochstudierter Mann, und jetzt war er gewöhnt, wissenschaftlich zu arbeiten. Und jetzt kommt plötzlich ein Mann, und die Bibel sagt, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt, was hoch ist vor der Welt, ist Gott ein Gräuel, das hat er nicht beachtet. Jetzt hat er plötzlich angefangen zu denken, wissenschaftlich, aber in geistlichen Dingen. Jetzt hat er auf diesen Wissenschaftler gehört, auf diesen Finkelstein. Naja, man hat Jericho 7-mal zerstört und ob die Fundamente da sind. Entschuldigung, ich verstehe gar nichts von so Zeugs, aber dass die Erosion alles zerfrisst, selbst das verstehe ich. Gell? Und dann saßen wir stundenlang zusammen, oft nach der Versammlung, immer meistens dort noch, wenn man alles zusammenzählt, war es Stunden. Und er hat mir immer erzählt, was dieser Finkelstein sagt. Wenn er fertig war, hat er ja mein Gesicht gesehen. Und dann hat er mich angeguckt, immer, das war wunderbar, und hat gesagt, gell, das ist alles falsch. Ich sage, ja, ist alles falsch. Und hat er mir genau erklärt, was biblisch richtig ist. Hat alles gewusst. Wunderbar, ein Mann. Und dann kam Folgendes, er ist immer mehr von dem erfasst worden. Und er hat dann angefangen, und wenn der nicht wiedergeboren war, dann ist keiner wiedergeboren. Und dann hat er angefangen, immer mehr sich von der Gemeinde zurückzuziehen. Er hat angefangen, zum Hinterausgang rauszugehen. Er war ein Ältester unserer Gemeinde. Und er ist immer mehr versandet, immer mehr weggegangen. Irgendwann kam die Stunde, an meinem 60. Geburtstag kam er zu mir, sagte, ich kann nicht mehr. Ich stelle mich nicht gegen die Gemeinde, ich stelle mich nicht gegen den Herr Jesus, aber ich kann nicht mehr. Er sagt heute, es stimmt alles nicht. Er ist vollständig vom Glauben weg. Er hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun. Er ist heute ein vollständiger Weltmensch, der Weltreise macht und immer noch ein liebenswerter, netter Mensch, aber er ist vom Evangelium so weit weg wie der Mond vom Sirius. Das ist ein typischer Mann, der einst durchs Schaftor eingegangen ist und jetzt ist er aus dem Schaftor wieder raus. Ich kämpfe natürlich im Gebet um diesen Mann, weil Samuel, Hebräer 6 und 10 begangen hat, die letzte Sünde, wo er, oder 2. Petrus 2, da steht Epistrephas, also Rückwärtsbekehrung, ob er das getan hat, weiß ich nicht, das weiß nur der Herr. Ich habe immer, solange er noch lebt, Hoffnung, dass er wieder zurückkommt. Aber ob er es tut, weiß ich nicht. Aber man kann durch Schaftor reingehen und wieder rausgehen. Interessanterweise eines Tages plötzlich bekomme ich Mails, ich kriege ja Mails, ich werde ersäuft. Entschuldigung, wenn ich einmal jemand nicht antworte. Ich werde ersäuft. Kriege ich eine Mail, ich habe meine Augen nicht getraut. Absender, Finkelstein. Heidegger, es probiert das bei mir auch. War aber nicht der Israel Finkelstein, anderer Vorname. Ich habe gedacht, entweder der Bruder, der Vater, der Sohn, irgendjemand aus der Sippe. Und dann kommt beim Karl Hermann leider etwas, da kommt auch ein bisschen das Ungeistliche. Ich habe den dann verprügelt, anders kann man es nicht nennen, verbal. Der hat dann fast geweint, hat mir geschrieben, ah, wie böse ich zu ihm sei. Aber der hat dann gekuscht, hat dann aufgehört, mich zu belästigen und ist abgehauen. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage es mal vorsichtig. Niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Niemand. Aber ich kann selber weggehen. Ich muss halt der Bibel glauben, was da geschrieben steht. Das steht halt da. Und das steht im 2. Petrus 2, 22, Epistrephas. Ich kann mich rückwärts bekehren. Dass das in ganz, 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 ganz seltenen Fällen nur vorkommt, das weiß ich auch. Aber es gibt halt die Möglichkeit. Wisst ihr, und von daher muss ich sagen, wenn ich durch Schafchor eingegangen bin ins Neue Jerusalem, dann ist das Wichtigste, was du machst in deinem Leben und ich, dass du, wenn du rein bist im Schaftor, dass dich rumdrehst und zuschließt. dass du sagst, egal was in diesem Leben passiert, ich bleibe in dieser Stellung in Christus, ich bleibe bei ihm. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und ausgerechnet bei dem Tor setzt das neue Jerusalem zwei Wachtürme. Das ist genau der Punkt, wo wir am wachsamsten sein müssen. Und dann geht's weiter zum Fischtor. Wisst ihr, Fische, was sind Fische? Wir müssen jetzt kindlich einfach die Bibel betrachten. Der Jesus hat die 5000 gespeist mit Fisch und mit Brot. Er ist das Brot des Lebens. Und dann hat er Fische gegeben. Gut, die Gläubigen haben dann dieses Wort genommen. Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Und das, die Anfangsbuchstaben im Griechischen sind Iktus und das heißt Fisch. Das Fischtor bedeutet einfach Speise. Das heißt, du gehst in das Tor ein, durch Schaftor. Und wenn du durch das Fischtor eingehst, dann erwartest du die Speise aus dem Neuen Jerusalem. Du gehst nicht hin und liest hochkarätige wissenschaftliche Kommentare, sondern du erwartest, dass der Herr Jesus, Epheser 4, 11 bis 16, müsst ihr in Ruhe lesen, dort steht, Gott hat es so gemacht, dass der Herr Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Wir sind sein Leib, wir sind organisch mit ihm verbunden. Das ist das neue Jerusalem. Und er als Haupt dirigiert jedes Glied. Also jeder von uns hat einen Platz am Leib Christi, 1. Korinther 12, 18. Jeder von uns hat, Römer 12, 1 und 2, ein Maß des Glaubens. Jeder von uns hat, 1. Petrus 4, Vers 10, mindestens eine Gnadengabe, um Gott zu dienen. Jeder hat, 2. Korinther 10, 13, von Gott zugewiesen Arbeitsfeld, wo er arbeiten soll. Und jetzt sagt Epheser 4, der Herr Jesus dirigiert jedes Glied an seinem Leib, jeden Stein im Neuen Jerusalem, jedes Brett an der Stiftshütte dirigiert er und sagt ihm, was er tun soll. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt sagt die Bibel, du sollst deine Speise praktisch im Neuen Jerusalem holen. Du sollst deine Speise holen von dort, wo Gott praktisch die Gnadengabe wirken lässt. Dort, wo das Wort Gottes geöffnet wird. Du sollst deine ganze Speise aus dem Wort Gottes holen, nicht von der Welt. Der Bruder, wo ich vorher gesagt habe, der blutet dir ja das Herz als normaler Mensch, der ist einfach hingegangen und hat die Speise von der Welt geholt. Er ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, durchs Fischtor rausgegangen. Der ist durchs Schaftor rein und durchs Fischtor raus. Wisst ihr, und jetzt bin ich überzeugt, dass das Bild hier im Nehemia vom Neuen Jerusalem mit den Toren geschrieben wurde, ausdrücklich, dass wir gewarnt werden, dass wir durch keines dieser Tore wieder rausgehen. Sondern dass wir drin bleibt. Wieso? Nachher im Hesekiel heute Abend, wenn wir das sehen, dann sehen wir was anderes. Da redet die Bibel nicht vom Fischtor, nicht vom Schaftor. Da geht es immer nur vom Tor gegen Osten, weil dort kommt das Wasser des Lebens und es geht dort um die Fülle des Heiligen Geistes. Das ist was ganz anderes. Hier hast du die Zielsetzung, bleibet in mir. Und er sagt dann das Nächste, und das ist genauso, Vers 6, das alte Tor. Wisst ihr, in Hebräer 13, 7 und 17 steht, gedenket eurer Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Und da steht was ganz Seltsames. Ihr Ende schaut an. Also die müsst tot sein. Die müsst in der Ewigkeit sein. Ihr Ende schaut an und ahmt ihren Glauben nach. Das ist göttlicher Befehl. Es gibt überfromme Leute, die sagen, ich lese nur noch Bibel. Das ist das Beste, was sie machen können. Aber es gibt einen Befehl, Biografien zu lesen. Ihr müsst die Führer angucken und ihr Ende ansehen. Wie geht es anders, als dass ihr Biografie lest? Geht ja gar nicht. Ich kann natürlich auch die Biografie der Bibel lesen, ist genauso wichtig. Ihr Ende seht an. Du siehst das Ende des Paulus, du siehst leider auch das Ende des Barnabas. Da ist nämlich gar kein Ende. Ich habe ihn kirchengeschichtlich studiert, er ist verschwunden. Es gibt ihn nicht mehr. Der Mann, der Paulus eingeführt hat in die Gemeinde, ist doch irgendeins dieser Tore rausgegangen. Es gibt ihn nicht mehr. Da siehst du erst, wie dramatisch das ist. Man darf das nicht leicht nehmen. Aber hier, das alte Tor bedeutet, du gehst hin zu den Alten. Du gehst hin und guckst, was die Alten gesagt haben. Wisst ihr, wenn der 1. Mose 26 liest, wenn du das liest als Gläubiger, dann siehst du, da waren alte Brunnen. Und dann sind die echten Heiligen gekommen, haben das wieder ausgegraben. Und da steht ein ganz wichtiger Satz. Sie benannten diese Brunnen mit demselben Namen. Darum ist richtig zu sagen, Man muss nicht zu den Leuten sagen, du musst zum Glauben kommen. So. Du musst sagen, du musst dich bekehren. So haben unsere alten Väter geredet. So redet die Bibel. Du musst sagen, es gibt Himmel und Hölle. Du musst sagen, ja oder nein. Du musst die biblischen Wortschätze, die es gibt, die sind ja wunderbar, die musst du benutzen. So wie die Alten geredet haben. Das ist alte Tor. Wenn du in Modernismus gehst und da rausgehst, auch mit den Liedern, mit allem und einfach das, was Gott gegeben hat, verwirfst, dann gehst du raus aus dem Neuen Jerusalem. Und ich sage heute, ich kenne Gemeinden, die gekippt sind. Und das Einzige, was ich fürchte, wenn der Herr Jesus den Leuchter einer Gemeinde wegrückt, dann kippt sie nämlich, dann kann sie nicht mehr zurückholen. Also ich habe noch nie eine Gemeinde gesehen, die zurückgeholt wurde. Und in der Regel passiert es über die Jugend und über die Musik. Und ich darf denen nicht nachgeben. Ich mache bei uns in Albstadt das alte Tor mit dem Schlüssel zu. Als ich aus der Pfingstbewegung rausging, wisst ihr, was der Pastor, der mir ja wohlgesonnen war, trotz allem, er hat gesagt, ich kann ihm Karl Hermann nicht anlegen, er ist ein Bibelmann. Also wir hatten ein gutes Verhältnis. Am Schluss sagt er noch, bevor er starb, nach fast 30 Jahren, du hattest recht. Du hattest einen Auftrag von Gott, die Pfingstbewegung anzugreifen, sagt er kurz vor seinem Tod. Das war ein großes Geschenk von Gott. Aber wisst ihr, was er getan hat? Er wollte mir noch was Gutes tun. Da wollte er mir die Liederbücher der Pfingstler schenken. Dann habe ich ihm zu ihm gesagt, Walter, Entschuldigung, behalte sie. Wir haben sie nicht genommen. Wir haben das alte Tor verschlossen. Wisst ihr, und interessant ist, dass dort bei dem alten Tor dann wieder ein Turm ist. Wisst ihr, immer wenn ein Turm ist, das Tor, wo ein Turm steht, da musst du aufpassen. Merkt ihr, wie einfach die Bibel ist? Oder glaubt ihr, dass Gott das beschreibt, dass das keine Rolle spielt, wenn ein Turm ist, ein Wachturm? Beim Schaftor hast du gleich zwei. Und hier beim Alter hast du auch einen Turm. Das heißt, das spielt eine Rolle. Du musst gucken, wo sind die Türme. Das heißt, seid wachsam. Und dann ist ein Ofenturm. Was ist Ofen? Feuer. Das ist ein Bild fürs Gericht, fürs Selbstgericht. Was sagt die Bibel beim Abendmahl? Wenn wir uns selbst richten, dann würde Gott uns nicht richten. Dass man Buße tut, sich selber richtet. Das ist alles wichtig. Und dann, das ist der Ofenturm, da steht in Vers 11. Und dann kommen wir zum nächsten Tor. Wisst ihr, nochmal, damit wir uns richtig verstehen. Das Tor ist immer der Ausgang. Du gehst durch Schaftor rein und dann kannst du raus und du kannst im Taltor raus. Apostelgeschichte 14, 22. Wir müssen alle durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Das ist das griechische Wort, man Schwabe nicht aussprechen kann, Lipsis. Das bedeutet ganz einfach Druck. Unangenehmes. Du wirst unter Druck gesetzt, du magst es nicht. Ich habe es mir gemerkt, wir hatten als junge Kerle, hatten wir im Schulhof so Raufereien und was ich gehasst habe, war der Schwitzkasten. Wenn jemand mich so mit dem Ellenbogen an der Ohre genommen hat, hat hinterher die Ohre gefeuert, das habe ich gehasst. Und so habe ich mir die Lipsis gemerkt, es ist unangenehm. Und die Bibel sagt, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. 2. Timotheus 3, 12. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Aller Druck, alle Anfechtung, die passiert, letztendlich ist von Gott, wenn man Hebräer 12, 4 ernst nimmt, Gnade Gottes, es ist nämlich etwas zu unserer Zubereitung. Und ich lese uns Hosea 2, Vers 16 dazu, wo die Bibel sagt, zu den wahren Gläubigen, darum siehe, ich will sie locken. Das ist doch wunderbar, wenn Gott mich lockt. Ich will sie locken und in die Wüste führen. Darf ich mal ganz dumm fragen? Wer hat der Herr Jesus in die Wüste geführt, dass er vom Teufel versucht wurde? Wer? Der Heilige Geist. Das ist genau das. Er führt mich in die Wüste. Warum? Weil in dem Trubel dieser Welt kann Gott zu dir nicht reden, wenn du nicht zur Ruhe kommst. Er sagt hier, er führt dich in die Wüste, um zu deinem Herzen zu reden. Wisst ihr, wo ich eine Rückgratentzündung gekriegt habe, da kannst du dran sterben oder wirst querschnittsgelähmt. Du hast einen Schock, ich lag dreiviertel Jahre wie ein Brett flach. Ich habe nur mit Tricks und mit meinem Laufstock überhaupt aufstehen. Du liegst völlig flach, da fragst du auch, was macht hier der Herr? Ich habe dann relativ schnell begriffen, das ist nicht der Teufel gewesen. Das war Hosea 2,16. Dann hat der Herr angefangen, zu meinem Herzen zu reden. Ich habe nichts gemerkt, aber die Leute haben gesagt, seit du die Krankheit hattest, bist du anders. Du bist anders, du predigst anders, du redest anders, du hast dich verändert. Wisst ihr, und manchmal muss er zu meinem Herzen reden, indem er mich in die Wüste führt, indem er mich in die Trübsal führt. Und jetzt sagt er, wenn du in der Wüste bist und er zu deinem Herzen redet, sagt Gott, und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben. Er gibt dir dann die geistliche Fruchtbarkeit wieder. Und ihr das Tal Achor, das Elendstal, da ist Achan gestorben, zu einer Tür der Hoffnung machen. Plötzlich hast du wieder Hoffnung. Dass sie dort singen, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie in der ersten Liebe bei der Bekehrung, wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. Wisst ihr, das macht Gott. Im Elendstal erneuert er dich. Wisst ihr, wenn wir jetzt nicht anfangen, das vor Gott zu akzeptieren, dann werden wir verbittert. Dann kommen wir weg. Also das ist einfach eine Tatsache. Du kannst durch das Taltor, wenn es dir dreckig geht, kannst du auch rausgehen aus dem Neuen Jerusalem. Aber Entschuldigung, wenn ich es mal so hart sage, das ist das, wo eigentlich der Teufel will. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Er wird dir immer erzählen, ah, wie schlecht ist jetzt Gott zu dir, warum lässt Gott das zu, warum musst du das jetzt erleben. Weil vergiss nie, das Taltor ist das Tor Achor. Es ist das Tal Achor, es ist die Zubereitung Gottes. Er bereitet dich zu. Ich möchte euch nur zwei Bibelstellen zeigen. Die sind mir inzwischen so, dass ich sie völlig verinnerlicht habe, weil ich bin da erst später drauf gekommen. Ihr könnt es euch so leicht merken wie nichts anderes. Das ist Jesaja 48, 10 und Folgeverse. Und das ist Jeremia 10 und die Folgeverse. In Jesaja 48, 10 steht, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Was ist der Silberschmelzofen? Wir wissen doch jetzt aus der Schattensymbolik, dass Silber das Wort Gottes ist. Erläutert mich beim Bibellese, dem Hebräer 4,12 geschieht, das Schwert des Geistes durch mein Herz geht und Gott überführt mich. Ich kriege ein schlechtes Gewissen, ich kriege von Gott her plötzlich die Verpflichtung, etwas zu tun. Das ist der Silberschmelzofen. Bin ich gehorsam? Kann unangenehm sein, wenn Gott so zu einem redet. Aber wenn das Gott tut, dann muss ich einfach gehorsam sein, das ist der Silberschmelzofen. Wenn ich nicht gehorsam bin, wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt's Nächste. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Wenn ich mir das, was der Silberschmelzofen bedeutet, nämlich das Wirken durch das Wort Gottes, nicht gefallen lasse, dann komme ich in den Ofen des Elends. Dann kommt das Tal Achor. Jetzt sagt Gott, warum? Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir neigen alle dazu, das ist einfach in dieser Sündenatur drin, dass wir Gott die Ehre stehlen. Aber wenn Gott merkt, dass du ihm die Ehre stillst, habe ich auch erlebt, dann macht Gott Folgendes, dann legt er dich einfach in dieses Tal. Ich konnte nicht mal im Bett liegen, wisst ihr? Ich habe nur die Illusion gehabt, ich kaufe eine Spezialmatratze, um das alles zu lindern. Dann sagt mir der Arzt, sie kaufen gar keine Matratze. Dann hat er mir erklärt, was ich tun muss. Ich musste auf dem Sofa liegen, in der Stube, fast ein Jahr. Und zwar, ich musste mir aus Teppichen und aus Kissen, musste ich mir genau etwas bauen, das dieser Krankheit entsprach, meiner Wirbelsäule. Völlig verrückt. Hab den Laufstock von meinem Großvater gehabt, mit dem konnte ich aufstehen. Und dort führt er dich rein. Und jetzt sagt die Bibel etwas Fruchtbares. Jeremia 48, Vers 10 ist ein Schock. Ich lese uns. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Verflucht, wer sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Welches Schwert? Schattenbildlich. Das Schwert des Geistes. Da sagt er, verflucht, wer lässig ist, wer das Wort Gottes nicht liest, nichts Wort Gottes als Schwert gegen sich selber gebraucht, auch Blutvergießen anrichtet, Dinge ausrottet bei sich. Jetzt erklärt er, Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen. Glaub mir eines, mir ist jemand 100-mal lieber, der überempfindlich ist und gleich ein schlechtes Gewissen kriegt, als jemand, der völlig sorglos ist. Sorglos ist gefährlich, wenn da alles egal ist. Er sagt nämlich, und ungestört lag es auf seinen Häfen, es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden, es ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert, deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Wir hatten, ich habe es ja schon oft erklärt, das ist mir einfach als Kind hängen geblieben, ich habe eine Bäckerei gehört und in dieser Hauptstraße, inzwischen ist alles tot, in dieser Hauptstraße waren alle 3, 4 Häuser war ein Geschäft. Eine Bäckerei, eine Metzgerei, Aussteuergeschäft, ein Laden. Und da war ziemlich in der Mitte war eine Küferei. Gell? Und ich habe immer einen Graus gehabt, wenn ich an der Küferei vorbeigehen musste, weil die Häfen haben so gestunken. Wisst ihr, wenn hier die Bibel sagt, das Bild der Häfen, dann ist ganz einfach, wenn du von Gott nicht bearbeitet wirst, wenn er hier dich nicht verändern kann, wenn du dein Schwert vom Blutvergießen zurückhörst, wenn du nicht aufs Wort Gottes hörst, dann passiert etwas, dann ist dein Inneres wie ein Hefetrog. Dann fangst du an zu stinken. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Du merkst es gar nicht, aber die anderen merken es. Das ist genauso bei Schweiß. Du merkst ja nicht, dass du stinkst, aber der andere merkt es. Meine Frau merkt es immer bei mir. Die sagt, zieh ein anderes Hemd an. Dann sage ich, okay. Wisst ihr, und so ist geistlich auch. Du merkst dann nicht, dass du eigentlich dich immer um deine Hobbys drehst, immer ums Gleiche drehst, immer das Gleiche redest, dass du gesetzlich wirst, dass du teilweise vielleicht sogar in der ganzen Gesetzlosigkeit gottlos wirst. Das kann alles passieren, wenn die Hefe da sind. Jetzt sagt er, also wenn du dich nicht vom Schwert des Geistes treffen lässt, wenn du kein Blutvergießen anrichtest, das ausrottest, was hier Gott nicht meint, dann sagt er, dann kommen Tage, spricht der Herr, da ich ihm Küfer senden werde, Werkzeuge, die es umfüllen, da wird schon nämlich umgefüllt, und seine Gefäße ausgießen und seine Krüge zerschlagen werden. Das heißt, dann gießt er dich aus, dann macht er dich leer, dann geht er alles schief, dann zerschlägt er dein Gefäß, dann geht Gott hin und macht mit dir etwas, das dir graut. Dann sagst du, warum lässt Gott es zu? Freu dich du. Deine Hefe werden entfernt, du stinkst nicht mehr, das ist doch wunderbar, oder? Jetzt musst du dir halt verinnerlichen, dass er das meint. Und dann kommt das Tor Achor. Wenn du dir das gefallen hast, dann sinkst du wieder wie in den Tagen deiner Jugend. Dann kommt die erste Liebe, dann wird es wunderbar. Aber du musst glauben, dass Gott es meint. Und das ist hier letztendlich das Taltor. Und jetzt kommt etwas. Warum steht hier, es sind 1000 Ellen beim Taltor? Ihr werdet sehr, wenn wir den Hesekiel-Tempel untersuchen, beim Hesekiel-Tempel, bei der Fülle des Heiligen Geistes, spielt die Zahl 1000 der entscheidende Faktor. 1000 ist letztendlich die Zahl des Segens Gottes. Und er sagt, wenn du das Taltor zumachst, wenn du nicht rausgehst aus dem Neu-Jerusalem, wenn es dir dreckig geht, sondern drin bleibst, dann wirst du 1000 Ellen weit geführt zum nächsten Tor. Dann kommt die Segenslinie. Und jetzt kommt der Tor, das brauchen wir glaube ich gar nicht auslegen, das Mischtor. Wisst ihr, da musst du nur Kolosser 3,5 dir angucken, dann hast du das Mischtor. Und da sagt die Bibel was ganz einfach. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dingen willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund und lügt einander nicht an. Naja, Entschuldigung. Ich hätte jetzt auch, darf ich mal böse sein? Ich hätte, böse Erführungszeichen. Ich hätte jetzt auch Folgendes sagen können. Ich habe eine wunderbare Beschreibung von den Gläubigen gefunden. Meine lieben Geschwister, ich lese euch jetzt vor, wie ihr seid. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst und so weiter. Ich kenne einen Prediger, der ist schon mal hingegangen in der Versammlung, hat gesagt, hat ihn nicht gekannt. Er war ziemlich extrem, aber ich liebe ihn. Oder er ist schon in der Ewigkeit. Er hat gesagt, hat die Leute begrüßt. Wisst ihr, wer die begrüßt hat? Ich freue mich, in einer Gemeinde zu sein, in einer Gemeinde von lauter Taugenichtsen. So das hat er sich eingeführt. Die Leute haben Luft geholt, haben gesagt, was ist das für ein unverschämter Kerl? Er hat das gesehen, das Gesicht hat er gesagt, warum regt ihr euch auf? Hat Römer 3 aufgeschlagen, hat gesagt, da steht, sie taugen alle nichts. Versteht ihr? Wisst ihr, wir glauben immer, dass wir in unserer Frömmigkeit, wisst ihr, wir bauen ein Bild auf der Frömmigkeit und tun so und spielen ein frommes Theater. In Wirklichkeit musst du sagen, nur in Christus bin ich nicht so. Wenn ich in mein Fleisch zurückfalle, bin ich genau so. Und wenn ich genau so bin, führt er mich ins Tal Achor. Und wenn ich genau so bin, nimmt er meine Hefe und zerschlägt mir das Gefäß. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Bleibe ich dann bei ihm? Geh zu ihm. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir im Lichte wandeln, reinigt uns das Blut Jesu von aller Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Das heißt, wenn ich bei Jesus bleibe, mich dauernd reinigen lasse durch Jesu Blut, Dann singe ich wieder wie in den Tagen der Jugend. Dann gehe ich nicht durchs Mischtor raus. Ich gehe nicht durchs Taltor raus, nicht durchs Mischtor raus. Dann schließe ich das auch zu. Ist euch aufgefallen, was Wichtigste ist, dass ich alle die Tore aus dem Schaftor zuschließe. Alle. Aber das Schaftor muss ich, wenn ich es getan habe, auch zuschließen. Alle Tore des neuen Jerusalems müssen zugeschlossen werden. Wo kann man die nur zuschließen? Von innen. Solange ich in ihm bin. Solange ich in der richtigen Haltung bin. Wissen, das hat Gott gegeben. Und warum sagt er, sie, Hesekiel, die Ausgänge und die Eingänge an? Hier habe ich die Ausgänge und die Eingänge vom Neuen Jerusalem. Warum soll ich die angucken? Wissen, und ich habe immer das nicht ernst genommen. Wenn Gott sagt, sieh die Ausgänge, die Eingänge an, lies die Zahlen. Ich habe gedacht, naja, das ist symbolisch. Natürlich ist es symbolisch, aber das ist praktisch. Die Bibel ist ein praktisches Buch. Das ist keine Theorie. Ich soll das tun. Also muss ich die Tore alle angucken. Und dann kommen wir zum Tor. Das ist mit das Schönste, das es gibt. Das Quelltor. Wisst ihr, und dann komme ich zu Psalm 87, 5, wo die Bibel wunderbar mir nochmals zeigt, was der Herr Jesus mit seinem vollkommenen Opfer für mich bedeutet. Dort heißt es, ich lese aber schon ab 6 aus einem bestimmten Grund. Der Herr wird zählen, wenn er die Völker verzeichnet. Da steht im Psalm praktisch das Wort für die Völker, das ist, heißt im Hebräischen Am, Mehrzahl Amim. Da sagt er, das ist generell alle, Juden, Heide, also einfach die Völker generell. Und er sagt, Gott wird unterscheiden. Er sagt nämlich, dieser ist dort geboren. Wo? Es handelt hier von Jerusalem, von den Toren Zions, im Neuen Jerusalem. Der ist dort geboren. Es zählt für Gott nur, dass ich wiedergeboren bin. Und dann sagt er, sie, die Wiedergeborenen, die zu diesem Nehemia-Tempel gehören, die drinnen sind, durch keins der Tore rausgehen, alles abschließen, die hier in Christus bleiben. Er sagt, die werden etwas tun. Sie singen beim Reigen. Alle meine Quellen sind in dir. Ich erwarte alles von meinem Jesus, alles für sein vollkommenes Opfer. Alles von dem, dass er seine Gemeinde mit der Gnadegabe so wirksam werden lässt, dass ich völlig versorgt werde. Ich wende mich ab vom Hochmut dieser Welt. Ich wende mich ab von dem, wo die Wissenschaft gottlos was anderes sagt wie Gott. Ich wende mich ab von denen, die letztendlich ihre Hobbys treiben. Ich wende mich ab von denen, die mir nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Das gibt es im Reich Gottes genügend. Ich habe gesehen, wie man mit Putzeimern Geld einsammelt, war ich dabei. Ich habe gesehen, wie wir während der Versammlung im Revolving-Verfahren Zeitungsabo verkauft, habe ich alles gesehen. Wisst ihr, ich wende mich von dem allem ab und sag: alle meine Quellen sind in dir. Der Jesus sagt, vom Heiligen Geist, Johannes 7, 38, es werden Ströme lebendigen Wassers von dir fließen, wenn du glaubst, so wie die Schrift es uns auch berichtet. Wisst ihr, da ist schon ein entscheidender Punkt. Wenn ich und du unsere Berufung antreten, nochmal, der Platz am Leib Christi, Maß des Glaubens, die persönliche Gnadegabe und das Arbeitsgebiet, jeder ist mal Jesus gehorsam. Jeder bleibt in ihm, in diesem neuen Jerusalem. Jeder lebt es aus. Wenn das jeder tut, dann passiert was Wunderbares. Dann wirst du versorgt durch den Dienst Jesu, den er durch die Geschwister tut. Und dann darfst du mit deiner Gabe die Geschwister auch versorgen. Das ist ein Wechselspiel. Wisst ihr, mir hat schon Gott Dienste getan durch Geschwister. Die haben nicht immer gewusst, was sie tun. Ich kam mal heim in die Gemeinde. Ich war im Geschäft bei der Veranstaltung. Ich hatte die Nase so voll vom Bankgeschäft und von dem ganzen Manager-Dreck. Ich habe nur noch einen Wunsch gehabt. Ich will in die Gemeinde, aber ich war völlig deprimiert. Und dann schlägt ein Bruder ein Lied vor. Der hat nicht gewusst, was er tut. Der hat nicht gewusst, dass er voll Heiligen Geistes jetzt in dem Moment der Werkzeug ist, dass er Epheser 4 tut. Der schlägt das Lied vor. Einer, den Gottes Gnade fand. Und dann singt man das Lied. Einer, den Gottes Gnade fand. Und dann in der nächsten Sekunde war das, wie wenn du Kübel lebendigen Wassers über mich gegossen hättest. Durch das Lied bin ich in ein paar Sekunden vollständig wieder da gewesen. Ist der Dienst jetzt gering gewesen von dem Mann, der das Lied vorgeschlagen hat? Der war so wichtig wie die Verkündigung. Versteht ihr? Und das genau passiert, wenn ich glaube, dass alle diese Quellen in ihn, in Christus sind. Und da ist wieder interessant, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und das ist das Thema, wo wir im Hesekiel-Tempel dann sehen werden. Wie fließt dieses Wasser bei mir? Wie fließt es für mich? Was muss ich tun? Das ist Hesekiel. Da geht es nur ums Wasser des Lebens, sonst um gar nichts. Der Hesekiel ist nur Wasser des Lebens. Lebt Christi mit Wasser des Lebens. Wisst ihr, und wieder interessant ist, was muss dann sein, wenn das so wichtig ist? Ein Turm, ist doch klar. Da ist der obere Turm. Wisst ihr, das ist doch kein Zufall. Gott setzt immer einen Turm, wo es gefährlich wird. Wenn du deine Quelle woanders suchst, als beim Herr Jesus und bei seinem Opfer, dann wird es gefährlich. Darf ich mal ganz extrem werden? Wenn du sogar hingehst und für geistliche Dinge andere Ausdrücke benutzt, wie die Bibel, weißt du, was denn ist? Was du sagst? Ich habe es den Brüdern schon gesagt. Das ist eine Lästerung. Weil damit sagt ihr, Gott konnte sich in der Bibel nicht ausdrücken. Ich kann es schöner formulieren wie Gott. Versteht ihr? Ich benutze keine theologische Worte, keine theologische Formel, gar nichts. Wenn ein Wort nicht in der Bibel steht, benutze ich es nicht. Sondern ich versuche alles nur mit dem biblischen Text zu beschreiben. Das gehört auch dazu. Alle Quellen sind in ihm. Er hat mir alles gegeben. Und jetzt kommt dieses Quelltor. Und du hast dann wunderbare Dinge. Du kommst dann zum Wassertor. Und das ist genau das. Da fließt dann Quelltor, Wassertor ist das Gleiche. Also der gleiche Hintergrund, da fließt dann das Wasser des Lebens. Und das werden wir im Hesekiel sehen. Darum war mir es wichtig, hier das neue Jerusalem vom Nehemia aus zu betrachten. Quelltor, Wassertor, das ist das Thema vom Hesekiel. Versteht ihr? Das ist der Aspekt, den der Hesekiel beschreibt. Der hat nur einen ganz kleinen Aspekt. Und dann kommen wir in Vers 28 zum Rosttor. Wisst ihr, die Kraft, wo kriege ich meine Kraft her? Da kommen Leute zu mir und sagen, ich werde jetzt eine Woche fasten. In der Hoffnung, dann kommt die Kraft Gottes, dann wird etwas passieren. Und dann sage ich meistens zu ihnen etwas, was die völlig schockiert. Ich sage zu ihnen, kannst du bleiben lassen. Das Einzige, wo die Bibel sagt, dass ich fasten soll, das ist in der Apostelgeschichte, wo sie gefastet haben, dass sie einen klaren Kopf kriegen, wenn sie aussenden sollen. Und das zweite Beispiel ist, wo der Jesus sagt, es gibt eine Art von Dämonen, die geht nur, wenn du fastest und betest. Das sind die zwei einzigen Punkte. Wenn das nicht da ist, brauchst du nicht fasten. Außer du hast andere Gründe fürs Fasten, gell? Aber das ist ja kein geistliches Fasten dann. Und in 2. Korinther, das ist ein wichtiger Punkt, 12, Vers 9 sagt Paulus, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Verstehst du? Das Rosttor bedeutet, wenn du noch so schwach bist und du erwartest, dass der Herr seine Kraft gibt, dann kommt sie. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Es kann sein, dass du das Rosttor nicht erlebst oder durchs Rosttor sogar wieder rausgehst, anstatt es zuzuschließen, weil du letztendlich nicht schwach genug bist. Steht dir? Ich habe bei mir was festgestellt bei der Verkündigung. Wenn mich das Fell juckt, wisst ihr, wie das ist? Naja, das Thema, das macht dir nichts aus. Oh, das kenne ich ja alles, habe ich schon 20 Mal gepredigt. Also gut, gehen wir vor und predigen das. Wisst ihr, was passiert? Es geht schief. Geht jämmerlich schief. Wenn ich komme und sage, oh Elend, jetzt muss ich den Hesekiel-Tempel machen. Das wird schrecklich, so war's. Dann läuft's. Ich habe jetzt ein Thema, Silvester, mir graut es jetzt schon davor. Eigentlich müsste ich auf die Knie fallen und Gott danken und sagen, danke, dass mir graut. Weil dann bin ich schwach, dann wirst du wirken. Wisst ihr, sobald ich selber was habe, wird es schwierig. Weil 1. Korinther 4,20 sagt, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Es ist die Kraft Jesu Christi, die er auslöst. Mit seinem Schwert des Geistes, die er auslöst. Und wenn ich nur Worte habe und die Worte keine Kraft bewirken, dann wird es schwierig. Ich sage immer, wenn hinter den Worten der Verkündigung keine Kraft steht, dann ist Strohgedresche. Da passiert nichts, das ist bloß Geschwätz. Da kannst du noch so fromm reden. Es gibt Leute, die können wunderbar fromm reden. Ich kann zum Beispiel nicht so fromm reden wie manche Leute. Bei mir kommt immer wieder ein bisschen das Derbe raus. Aber es gibt Leute, die können so salbungsvoll reden, dass du den Eindruck hinterher hast, du musst dich waschen, weil du einen Film von Öl über dir hast. Hinter dir. Ich habe eine Schwester gehabt. War so heimliche Prophetin. Wir haben ihr alle nicht getraut. Dann habe ich etwas gemacht. Ich habe mir dann getraut, sie auszuschalten. Es ging um eine ganz wichtige Frage, wo wir ihre Gemeinde und die praktisch unter Gemeindezug gestellt haben. Dann habe ich zu ihr gesagt, so, ich habe sie nicht einmal angerufen, ich habe nur gerade ihren Sohn genommen, das war nämlich der Mann, der war hier verantwortlich, dann habe ich sie getroffen. Dann hat sie mich wunderbar angelächelt. Aber ich habe gesehen, dass hinterm Lächeln hat sie die Zähne zusammengerissen. Es war ein Lächeln. Und dann habe ich sie kurz auf das angesprochen und dann habe ich einen Schritt rückwärts gemacht. Ich habe in der Sekunde geglaubt, sie zieht mir die Kralle durchs Gesicht. Ich habe zu meiner Frau gesagt, pack ein, nimm deine Jacke, wir gehen. Das war eine Veranstaltung. Wisst ihr? Und das ist das, du darfst nicht auf Menschen gehen, du darfst nicht die Kraft von Menschen erwarten. Die Bibel sagt, wir verkündigen Christus, 1. Korinther 1, 24, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Rostor heißt, du erwartest alles nur von ihm. Ihr könnt Jesaja 40, ab 29 dazu lesen. Und dann zum Schluss, was für eine wunderbare Sache, kommst du Vers 29 zum Osttor. Jetzt sind wir im Hesekiel. Das Osttor ist das Tor, wo das Wasser des Lebens fließt. Das kommt von Osten, dort ist die Sonne der Gerechtigkeit, der Herr Jesus. Aber ich sage jetzt nichts dazu, weil das kommt heute Abend. Dann haben wir das Osttor. Merkt jetzt, wie die Bibel sich zusammensetzt. Der ganze Hesekiel redet nur vom Osttor eigentlich. Aber der Nehemia redet von allen Toren. Wir müssen alles betrachten. Aber beim Hesekiel gehen wir zum Osttor. Er hat auch nur ein Nordtor und ein Südtor, aber das Osttor ist das Wichtigste, um das hier geht. Und dann hast du das Tor Mischpakt, das ist das Wachtor. Das heißt, das ist das, was die Bibel sagt, wachet und betet. Wir müssen wachsam sein. Die Bibel sagt, glaubt nicht jedem Geist, sondern seht, ob dieser Geist von Gott ist. Wir lesen Lukas 21, ihr könnt es ab 33 lesen, bis 36, wo es sagt, auch in Trennzeit, du musst wacher beten, praktisch, und der Herr bittet, dass er dich entfliehen lässt, du musst glauben, dass er es auch tut. Also wachsam sei ist ganz wichtig. Prüfe die Geist, glaub nicht jedem Geist. Wisst ihr, wo das aufkam, auch im charismatischen Umfeld, dass die Leute rückwärts gefallen sind. Ja, wo habe ich Herr gewusst und konnte sagen, ohne irgendeine geringste Gefahr, dass es nicht der Heilige Geist ist. In 1. Mose 49 steht, wenn du rückwärts fällst, hat dich die Schlange gebissen. Oh, 1. Samuel 4 beschreibt die Bibel, als Eli unterm Gericht Gottes ist, weil er seinen Söhnen nicht gewehrt hat. Als Gott ihn richtet, fällt er rückwärts und bricht das Genick. In Jesaja 28 steht, du wirst rückwärts fallen im Gerichte Gottes. Noch was klar. Du musst wachen, du musst die Bibel lesen, wachen und bitte notfalls, Herr, zeig es mir. Und dann passiert Folgendes. Dann schließt Nehemia, dann bist du wieder beim Schaftor. Dann bleibst du im Neu-Jerusalem, du gehst doch kein Tor durch und dann bist du in Sicherheit. Ist das nicht herrlich? Dann sind die Tore wunderschön. Aber dann sind deine Tore alle abgeschlossen. Wieso? Und das ist für mich ein Bild, wo Gott uns im Nehemia zeigt. Kannst du immer wieder machen, wenn du Bibel liest. Du guckst die Tore an und sagst, aha, an dem Punkt muss ich aufpassen. Und wenn da nur ein Wachturm steht oder gar zwei, dann musst du doppelt aufpassen. Ist das nicht schön, wie Gott es macht? Er macht es wie ein Bilderbuch, sodass der Einfältigste alles verstehen kann. Ist doch herrlich. Und genauso mit dieser heiligen Einfalt möchten wir dann, und jetzt kommen wir nochmal zum Wichtigsten, wer hat denn das alles gemacht? Wer hat die Tore alle gemacht? Wer hat alles geschaffen? Er allein, der Herr Jesus. Und so siehst du, es ist ein perfektes Werk, die vollkommene Erlösung. Du musst nur gehorsam sein, musst nur die Bibel lesen, brauchst geöffnete Augen, musst dann wie ein kleines Kind diesen Gehorsamsweg gehen. Und genau mit dieser Haltung möchten wir dann in den Hesekiel rein und möchte sagen, so, jetzt Herr, was ist mit der Fülle des Heiligen Geistes? Was heißt es, in Christus zu bleiben? Was heißt es, in der Fülle zu leben? Was muss ich jetzt tun? Und dann werden wir genauso einfältig alles sehen. Und am Schluss soll eigentlich das Ziel sein, dass wir nicht mehr im Wasser rumwartet, sondern schwimmen. Das ist nämlich die Botschaft von Hesekiel, du sollst schwimmen. Und dann sagt die Bibel am Schluss von Hesekiel, wenn du das tust, dann ist der Herr hier. Dann bist du vom Sühnedeckel. Dann bist du in der Gegenwart Gottes dauernd. Und das soll unser Ziel sein. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, was für eine Herrlichkeit, was hast du geschaffen in deinem Leib, im Neu-Jerusalem? Du hast uns nicht nur zu Steinen gemacht, dieses wunderbare Bauwerkes, dieses Tempel des Heiligen Geistes, zu Brettern der Stiftshütte, sondern du hast uns letztendlich auch gezeigt, wo die Tore sind. Du hast uns alle Gefahrenquellen gezeigt, du hast uns Wachtürme gezeigt, du hast uns gestehen, weil ich Jesu Schäflein bin. darum soll ich auch hier auf diese Tore aufpassen. Du hast jetzt alles wunderbar gemacht. Wir möchten dich einfach bitten, mit einem demütigen Herz, dass du uns dann auch das Osttor aufschließt, wenn wir zum Ezekiel gehen, dass wir alles verstehen, dass wenn wir von dieser Freizeit zurückkehren, dass du weder Jesaja 48 ab Vers 10 noch Hosea 2,16 anwenden musst, sondern dass du letztendlich dann hingehst und uns vollständig in deiner Kraft hier labelst auf dieser Erde, dass du verherrlicht wirst und dass alle begreifen, alles ist von dir, alles kommt von dir, alles geht zu dir hin. Wir möchten dich verherrlichen in diesen Tagen, dass du mit uns zum Ziele kommst. Amen.